Der Märchen-Schrottcast.
Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen.
Eine unwissenschaftliche Analyse.
Mit Maria und Felix.
Diesmal unter den Tisch fallen gelassen, die Schöne und das Biest. Ein verarmter Kaufmann möchte einen Teil seines früheren Wohlstandes wiedererlangen und tritt dafür eine Reise an, die jedoch nicht zum Erfolg führt. Auf dem Heimweg verirrt er sich und sucht über Nacht Schutz in einem Schloss, in welchem merkwürdige Dinge vor sich gehen. Der Kaufmann erklärt sich diese durch eine Fee. Am nächsten Tag bricht er auf und pflückt für seine jüngste Tochter noch eine Rose aus dem Schlossgarten. Nun erscheint ein furchterregendes Tier, welches ihm Undankbarkeit und Diebstahl der Rose vorwirft und ihn mit dem Tod bestrafen will. Der einzige Ausweg, der ihm eröffnet wird, ist, eine seiner drei Töchter dem Ungeheuer zu opfern. Der Kaufmann geht zum Schein darauf ein, jedoch nur, um sich von seinen drei Töchtern verabschieden zu können. Besonders die jüngste ist ihm sehr ans Herz gewachsen, da sie schöner, begabter, schlauer und von besserem Charakter als ihre Schwestern ist. Als eben diese vom Schicksal ihres Vaters hört, möchte sie nun ihr Leben für seines opfern und überredet ihn, sie zum Schloss zu bringen. Dort steht bereits ein eigenes Zimmer mit Bibliothek und Flügel für sie bereit. Außerdem findet sie einen Spiegel, über den sie sehen kann, was ihr Vater gerade tut. Nach und nach entwickelt sich eine Freundschaft zwischen der Schönen und dem Biest. Seine regelmäßigen Heiratsanträge lehnt sie aber jedes Mal ab. Als sie eines Tages über den Spiegel sieht, dass es dem Vater schlecht geht, bittet sie das Tier, sie zu ihm gehen zu lassen und bekommt die Erlaubnis, für eine Woche nach Hause zu gehen. Ihre bösen Schwestern wirken daraufhin auf sie ein, die Frist nicht einzuhalten, was sie zunächst auch tut. Dann plagt sie ein schlechtes Gewissen und sie kehrt zum Schloss zurück, in dessen Garten das Biest vor Kummer beinahe schon gestorben ist. Im Schmerz darüber erkennt die Schöne ihre Liebe zum Tier und bietet ihm an, seine Frau zu werden. Diese Worte lösen den Zauber und aus dem Ungeheuer wird ein Prinz, der sie heiratet. Ihre bösen Schwestern erstarren zu Bildsäulen, die vor dem Schloss aufgestellt stehen sollen, bis ihr Charakter sich bessert.
Die Schöne und das Biest. Und ich glaube, so eine lange Einführung hatten wir noch nie in ein Märchen. Zum ersten Mal seit... Wann haben wir uns das letzte Mal gehört, Maria?
Im Dezember, seit 3 Monaten ungefähr.
Wow. Seit 3 Monaten zum ersten Mal wieder Märchenschrottcast mit einer so bekannten, aber auch sehr langen Geschichte auf jeden Fall.
Und mal nichts von den Gebrüdern Grimm und auch nicht von Hans Christian Anders. Mal ganz was Neues.
Tatsächlich ganz was Neues. Ist das eigentlich ein Stichwort für die, tada, zweite Staffel von Märchenschrottcast?
Sozusagen, ja. Und wir können vielleicht jetzt gleich mal einen Vorgeschmack bieten, dass wir in den nächsten Folgen öfters mal unbekanntere oder mal Märchen oder Geschichten bieten, die jetzt nicht so zu den Klassikern gehören. Wobei das ja schon auch irgendwie ein Klassiker ist. Kannst du mal was über den Autor nennen?
Also ich kann nicht wahnsinnig viel über, eigentlich, man muss sagen, die Autorinnen erzählen. Es ist ja eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Volksmärchen, also schon etwas, was quasi mündlich erstmal überliefert wurde. Und dann gibt es 2 bekannte verschriftlichte Versionen aus Frankreich. Muss ich versuchen, diese Namen halbwegs korrekt auszusprechen, von Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Das ist die erste Version, die sehr bekannt ist. Und die noch bekanntere Version ist von Jean-Marie Le Prince de Beaumont, heißt sie, glaube ich. Und da ist sozusagen die Version, die bei uns jetzt auch die ist, die sich am meisten durchgesetzt hat und im Deutschen den Namen trägt, Die Schöne und das Tier, ein Märchen.
Ja, und ich kann noch was zum ATU-Index sagen. Das fällt nämlich mal wieder unter die Kategorie übernatürlicher oder verzauberter Mann. Und diese Geschichten haben es uns ja scheinbar angetan.
Offensichtlich ist das so und es sind tatsächlich auch einige Elemente dabei, die wir jetzt schon mehrfach besprochen haben. Es wird ein bisschen repetitiver, habe ich jetzt teilweise sogar das Gefühl.
Eindeutig, und da kann ich auch schon anfangen mit einem sehr ungleichen Einschätzung der Kinder oder der Geschwister, weil es fängt ja gleich damit an, dass beschrieben wird, wie schön diese jüngste Tochter ist und nicht nur schön, sondern sie ist natürlich auch besser als sie.
Genau, und das ist,
glaube ich, so ein bisschen auch, weil sie schön ist.
Genau, das ist diese Kopplung von Schönheit und Tugendhaftigkeit, die hatten wir jetzt auch schon öfters, aber nicht bei Schneeweißchen, das muss man, glaube ich, da auch nochmal dazu sagen, weil da ist uns direkt aufgefallen, dass das eben dann nicht so ist.
Genau.
Und das ist aber auch ein Element, das tatsächlich erst in dieser zweiten Version dazugekommen ist von der Frau de Beaumont. Das war in der ersten Version noch nicht in dieser Form so herausgearbeitet. Habe ich jetzt gelesen. Mhm. Ich hoffe, es stimmt. Das scheint so in den frühen Versionen noch nicht in diesem Maße beschrieben worden zu sein, ist dann aber eben dazugekommen. Und eben auch gerade im Vergleich zu den Schwestern, und das ist erstmal tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und weil dieser Kontrast ja so groß gemacht wird, und ist in der ersten Version hat sie, glaube ich, 7 Schwestern oder sowas und dann später, dann in den späteren Versionen dann nur noch 3. Aber ist, also wie wichtig ist das überhaupt? Also dieser Kontrast
mit den Schwestern. Dass sie diese Schwestern hat?
Ja.
Also in der jetzigen Version, die wir zur Grundlage haben, hat sie ja 2 Schwestern und 3 Brüder, die Schöne. Und ich finde schon, dass es sich halt immer wieder durchs ganze Märchen, zumindest wird es immer wieder beschrieben. Und es prägt sie ja schon auch in ihrem Handeln. Also beispielsweise kommt die Stelle, an der der Vater loszieht und fragt, ob sie Wünsche haben, was er ihnen mitbringt von ihrer Reise. Mhm. Und die Schwestern wünschen sich, glaube ich, Kleidung beide. Und sie wünscht sich dann eben diese Rose, die ja dann später eine sehr große Rolle spielt. Und in dem Text steht, die Schöne machte sich nicht eben viel aus Rosen. Sie wollte aber nicht durch ihr Beispiel die Aufführung ihrer Schwestern verdammen, welche gesagt haben würden, es geschähe bloß, sich von ihnen zu unterscheiden, dass sie nichts verlangte. Also quasi, die Stelle finde ich eh interessant, kann ich gleich noch was zu sagen, aber sie wünscht sich nur die, sie würde eigentlich grundsätzlich sagen, er braucht ihr nichts mitbringen, wenn sie keine Schwestern hätte. Und sie will sich jetzt nicht so hervorheben, weil die sonst scheinbar wieder schlecht über sie reden würden. Und deswegen sagt sie irgendwas und dann sagt sie eben einfach eine Rose, weil sie wahrscheinlich denkt, das ist dann nicht so aufwendig und umständlich, so eine Rose mitzubringen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das, wie du sagst, das sagt sehr viel über den Charakter. Das ist mir nämlich auch aufgefallen im weiteren Verlauf der Geschichte. Scheint dieser Charakter der Schönen auch was sehr, sehr Ungesundes irgendwie zu haben.
Absolut, ja.
Also ich finde es, also ich fand das sehr bezeichnend, dass sie ja quasi dann mitgeht mit ihrem Vater zu dem Tier, aus Sorge, also eigentlich weil ihr der Vater leid tut, steht ja dann so da in dem Text. Also ihr tut der Vater leid und opfert sich dafür selber. Und man fragt sich, warum tut ihr eigentlich der Vater leid? Also, und warum macht er das dann mit? Also eigentlich müsste er doch dann sagen, nee, sorry, das habe ich verbockt. Das ist, musst du jetzt nicht ausbaden. Aber genau, das macht sie ja dann eigentlich, oder?
Ja, ich denke, einerseits ist sie vorher schon ja in dieser Kümmerrolle. Also sie, nachdem sie da verarmt sind und aufs Land gezogen sind, schmeißt sie ja den Haushalt und kocht und umsorgt alle. Vielleicht fühlt sie sich deswegen auch mehr verantwortlich. Also nicht, also dass dieses Kind-Eltern-Verhältnis sich dann so ein bisschen gewandelt hat, könnte ich mir vorstellen. Und ja, ich denke halt einfach, also dass sie sich Sorgen um den Vater macht, das finde ich jetzt nicht. Und also das finde ich schon normal auch. Wenn jetzt ein Elternteil nach Hause kommt und Angst hat, dass du dann erstmal dich auch um denjenigen sorgst.
Das aber ja, dass sie bereit normal ist, sich dafür zu opfern? Also ja, beziehungsweise ja, das verstehe ich auch, aber das ist ja nicht gut. Also ich verstehe aus der Sicht des Kindes, verstehe ich das absolut. Aber eigentlich ist es ja dann wiederum kein guter Zug des Vaters, sich dann darauf einzulassen. Und es ist halt allgemein tatsächlich schon ein Charakterzug von ihr, dass sie da immer ganz schnell dabei ist, sich dann für andere zu opfern. Das kommt ja
genau,
dann später dann nochmal wieder.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Also dieses, dass sie sich so schnell opfert und so, das ist ja auch bei diesem, sie unterwirft sich ja quasi ja auch diesen Arbeitsaufgaben sehr. Also da könnte sie ja auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt müssen die anderen auch mal ran, so. Aber sie ist ja dann auch noch nicht mal so, dass sie ihnen irgendwas nachträgt. Also ich finde die Stelle, die ich vorgelesen habe, auch deswegen so interessant, weil es auf mich jetzt oder für mich die einzige Stelle ist, wo es auch ein bisschen durchkommt, dass sie ihnen auch quasi selber was unterstellt, den Schwestern. Indem sie sagt, wenn ich das jetzt nicht sagen würde, dann würden sie wieder was Schlechtes über mich sagen.
Ja.
Weil alle anderen Stellen ist so, dass sie eigentlich sehr unbedarft ist und es ihnen gar nicht vorwirft oder nicht mal merkt, dass die irgendwie sie nicht gut behandeln. Und da ist es ja so, dass sie schon selber kalkulierend handelt.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber es ist sehr selten. Also ich finde eigentlich, dass die Momente, wo sie aus eigenem Antrieb heraus irgendetwas tut, wahnsinnig selten. Eigentlich ist sie immer so ein Spielball von dem, was andere wollen. Und ich habe mir dann, eigentlich empfinde ich sie als einen sehr, sehr schwachen Charakter, obwohl sie ja die Hauptfigur ist und eigentlich auch irgendwie eine handelnde Figur ist, aber eigentlich nie, weil sie selber etwas, oder sehr selten, sage ich jetzt mal, weil sie selber etwas möchte, sondern immer, weil andere etwas, oder um für andere etwas zu tun, oder weil andere etwas von ihr wollen, oder?
Ja. Ja, und vielleicht ist es auch dieses, was ja auch genannt wird, dass sie halt von Geburt an schon so schön ist und dass sie vielleicht einfach diese, dass sie sich diesem Bild, was andere von ihr haben, so unterordnet, verstehst? Also, dass sie auch das Gefühl hat, sie muss das erfüllen, um überhaupt geliebt zu werden oder so, weißt du?
Ja.
Also so wie andersrum, wenn halt jemand immer dir nichts glaubt und sagt, du hast was geklaut oder keine Ahnung was, dann bist du vielleicht auch eher verleitet, diese Rolle einzunehmen, weil du sagst, es ist ja eh schon wurscht, die glauben ja eh nichts. Und andersrum, wenn du halt immer so hochgehoben wirst, dass du dich dann auch selber irgendwie nicht mehr traust, du selbst zu sein, sozusagen. Aber mir geht das auch sehr auf die Nerven in der Geschichte, dass sie halt so extrem gut dargestellt und halt in nie was Böses vermutet oder immer irgendwie allen gefallen will oder halt dieses Tugendhafte halt immer übererfüllt einfach.
Genau.
Übererfüllt.
Ich finde dieses Tugendhafte, das kippt halt so ins Charakterlose, weil eigentlich wissen wir dann über sie selber eigentlich gar nichts, so bis zum Ende der Geschichte. Wir wissen eigentlich gar nicht, also was sind eigentlich ihre eigenen Wünsche oder was erwartet sie eigentlich vom Leben, was möchte sie eigentlich, also was, das erfahren wir eigentlich alles nicht.
Ja, das Einzige ist halt diese Leidenschaft zu Büchern und Musik und so, das hat sie ja schon.
Das hat sie schon, wobei das ja auch gerade, glaube ich, in der Zeit wahrscheinlich, wo das Märchen geschrieben wurde, ja auch eher jetzt so nach dem Motto, das ist ja auch alles nicht so wichtig, ist möglicherweise zählt.
Ja, aber gerade deswegen ist es ja was Besonderes eigentlich. Mhm. Also ich finde, das zeichnet sie schon aus, dass man schon auch merkt, da geht sie drin auf und das macht sie auch für sich und dafür bleibt sie ja dann, glaube ich, auch immer sehr viel auf nachts oder ich weiß nicht, aber auf jeden Fall versucht sie das ja beides unterzubringen, neben diesem anstrengenden Arbeitsalltag. Ja, so gesehen auch komisch, dass sie kein Buch sich wünscht, sondern eine Rose.
Das ist richtig, ja. Warum eigentlich?
Aber dann kommen wir mal weiter. Also das ist quasi der Anfang der Geschichte. Was mir noch eingefallen ist, also sie heißt ja auf Französisch dann ja auch Belle. Sie heißt ja auch die Schöne.
Ja.
Und ich muss gestehen, dass ich früher das auch immer ein bisschen, also ich kannte auch ein Mädchen oder eine junge Frau, die hieß Bella. Oder eigentlich hieß sie, glaube ich, Annabelle oder so, aber sie hat sich Bella genannt als Spitzname und ich fand das gleich mal unsympathisch, als ich das gehört habe. Also irgendwie bin ich da auch in diesem, ich bin ja auch schon ein bisschen in diesem Konkurrenz-Frauen-Konkurrenz-Ding aufgewachsen und habe das in meiner Jugend dann auch immer ein bisschen komisch gefunden, wenn der Name. Und lustig ist, dass Bello, was ja auf Italienisch zumindest der Schöne bedeutet, ja eher ein Hundename ist.
Ja, auch gut, ja.
Nicht so gleichbedeutend
verwendet wird. Und jetzt kommt der Plot-Twist, weil die Vorläufer des Märchens ja eigentlich aus Italien stammen.
Ah ja, interessant.
Interessant,
was
oder?
Ich dann noch über die Schwestern sagen wollte, dass da ja auch gleich steht, dass das bei ihnen viel Eifersucht erregt hat, wo man sagen muss, das kann man ja vielleicht sogar auch ein bisschen verstehen. Natürlich nicht in dem ganzen Ausmaß ihres Neides und wie sie sich verhalten, aber dass quasi, wenn jetzt eh schon das nächste Kind kommt, dann ist ja immer bei den Elterngeschwistern erstmal so eine neue Rolleneinnahme und so, wie ordnet sich die Familie jetzt neu? Und dann auch Eifersucht natürlich dabei. Und dann wird die auch noch so in den Himmel gelobt. Das macht es wahrscheinlich nicht einfacher, sie als gleichgeliebte Schwester anzunehmen. Ja. So. Also ein bisschen kann man es ja auch verstehen, wie das so beschrieben wird, dass sie dann, so wie die Schöne in diese Rolle gedrängt wird, dass sie halt auch in die Rolle gedrängt werden, eben neidisch und eifersüchtig zu sein. Oder?
Ja, das glaube ich auch. Wobei die Schwestern werden natürlich auch schon sehr nett gezeichnet, dass sie sich nur extra
die Zwiebel
ins Auge träufeln. Ich habe übrigens mal am Rande habe ich mal eine Kunstinstallation gesehen, wo der Künstler auch tatsächlich das war ein Film, sich einfach nur eine Viertelstunde lang eine Zwiebel ins Auge geträufelt hat.
Mhm. Und was ist passiert?
Jetzt rat mal.
Ich bin gespannt.
Ich habe noch nie einen Mann so viel weinen gesehen.
Oh. War aber ja, da hat er sich ja wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ja, so wie die Schwestern eben. Genau, also als sie aufbricht zum Schloss des Ungeheuers mit dem Vater zusammen, dann müssen sie eben die Zwiebel benutzen, sonst könnten sie keine Träne verdrücken.
Genau.
Und auch da steht dann wieder, dass sie nicht weint, um den Schmerz der anderen, so verstehe ich es zumindest, nicht zu vermehren.
Mhm.
Und das sind so Stellen, die mir so auf den Sack gehen. Ja, genau. Vielleicht weint sie auch einfach nicht, weil sie kein Selbstmitleid empfindet.
Mhm.
Oder weil sie gar nicht traurig ist.
Aber das ist ja das, was ich meine, weil das ist so ungesund. Das ist genau das, wo man sich denkt, ja, das ist, da tut's, also sie tut mir schon leid, aber ich denke mir, das sollte so nicht sein. Also es ist nicht so, dass ich sie bewundere dafür, für diese Selbstaufgabe, sondern da denke ich mir, nee, du brauchst, glaube ich, wirklich Unterstützung und jemand muss dir das mal beibringen, dass du auch eigene Ziele und Wünsche und so haben darfst. Und
ja, bei mir löst es nur, dass ich genervt bin aus.
Ja, okay. Mhm.
Übererfüllung zu
Jetzt müssen wir, glaube ich, über das Tier noch sprechen, oder?
Genau, ja, unbedingt. Also was ich gleich mal sagen will, was ganz komisch ist, finde ich, dass als das Tier auf den Vater dann trifft und ihn da mit dem Tod bedroht und der Vater dann ja einwilligt, dass er eine Tochter bringt, was macht das Tier dann als nächstes? Es lässt ihn ja gehen, aber vorher noch. Hast du es gelesen?
Selbstverständlich habe ich es gelesen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst.
Sag dann allein, ich will nicht, dass du mit leeren Händen weggehst.
Ja.
Und dann schickt sie ihn wieder zurück ins Schloss, wo ein leerer Koffer steht.
Ja.
Und den darf der Vater sich füllen mit allem, was er da findet. Und das heißt, er geht dann als reicher Mann eigentlich von dem Schloss weg. Und das ist doch total absurd. Warum schenkt es ihm dann jetzt noch den Koffer mit dem Gold und so.
Weil das Tier das wahrscheinlich alles gar nicht brauchen kann.
Ja, aber trotzdem, du hast gerade Streit mit jemandem, sagst, er muss sterben oder eine Tochter bringen und dann gibst du ihm noch einen Koffer mit Gold mit.
Naja, vielleicht doch, weil er auch empfindet, dass sein Preis ja schon auch irgendwo hoch ist, was er da ja auch dann bekommt am Ende. Und er dann denkt, vielleicht hat er dann doch selbst ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn er jetzt ihn nur den Preis einfordert, oder?
Aber dann würde man ja da jetzt schon auch erkennen, dass das Tier einen recht guten Charakter hat.
Das soll man wahrscheinlich auch, oder? Also ich glaube, das ist ja schon auch Absicht, dass das Tier so ein bisschen ambivalent bleibt.
Also dafür ist mir halt die Stelle fast ein bisschen kurz. Ich war nur irritiert und dachte so, hä?
Ja.
Okay.
Aber es wird noch schwieriger mit dem Tier. Du hast das ja, glaube ich, in der Zusammenfassung hast du ja die Version genommen, wo er sie täglich um eine Hochzeit bittet.
Mhm.
Und in der ersten Version ist ja so, dass er sie täglich zum Geschlechtsverkehr auffordert.
Echt?
Ja.
Aha, die habe ich gar nicht gelesen.
Was wahrscheinlich gleichbedeutend gemeint ist, aber es ist etwas unverblümter noch in der ersten Version dargestellt.
Okay. Ja, also ich finde auch, dass er recht schnell mit der Tür ins Haus fällt bei ihr.
Ja.
Also zumindest, wenn man halt denkt, ich bin jetzt eher von der Gestalt her furchteinflößend, die denkt, ich will entweder ihren Vater oder sie töten. So kommt sie am Anfang schon rüber, finde ich, oder? Hast du gedacht, dass das Tier sie heiraten will?
Wir sind ja ein bisschen gespoilert, oder? Also
aber die Tochter denkt ja, es will sie auffressen und nesten vorher und so.
Mhm.
Also sie denkt ja schon, sie muss sterben. Und wenn man sich da so reinversetzt und dann so als Tier, dass man dann gleich sagt, ach, jetzt mache ich erstmal einen Heiratsantrag. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Taktik ist. Also zu früh gestellte Heiratsanträge kann ich halt generell nicht empfehlen.
Okay, ja, ich weiß, was du meinst.
Und dann gibt es ja auch eine Stelle, wo sie sogar überlegt oder wo sie so ein bisschen im Dialog mit sich ist.
Ja.
Und dann quasi sagt, dass das, genau, weil sie sieht auch, wie unglücklich ihre Schwestern sind mit den inzwischen verheirateten Männern. Und dass sie halt sagt, sie ist ja eigentlich so glücklich mit dem Tier und es gibt ihr ja so viel und hat auch gute Eigenschaften und fühlt ja auch sich freundschaftlich verbunden. Und warum ist sie so undankbar quasi und heiratet es nicht?
Mhm.
Und dann habe ich so überlegt, ob das jetzt die schlauste Variante wäre, wenn sie das Tier dann aus Dankbarkeit... Nee. Eigentlich würde es ja voll genau zu ihr passen.
Total, ja. Man wundert sich, dass sie es nicht sofort tut.
Eben. Aber jetzt sind wir wieder bei der Schönen. Aber es ist mir nur so wegen dem Heiratsantrag noch so gekommen. Genau, aber das Tier an sich ist natürlich... Also ich habe mich ja in dem Film damals natürlich sehr schnell auch in das Tier verliebt, muss ich zugeben.
Okay, wollen wir damit gleich überleiten zu unserer nächsten Rubrik?
Nee, wir reden noch kurz über das Tier, oder?
Über das Tier.
Ich kann noch eine Stelle zitieren, die ich
zitiere noch eine Stelle
interessant fand. Und zwar, als das Tier das erste Mal auftritt und der Vater es anspricht, dann antwortet das Tier: Ich heiße nicht gnädiger Herr, sondern Tier. Ich liebe die Komplimente nicht. Ich will, dass man sagt, was man denkt. Ich glaube also nicht, dass du mich durch deine Schmeicheleien rühren wirst.
Sehr gut.
Und da musste ich auch ein bisschen daran denken, dass du ja gesagt hast, also so wie ich dich interpretiere, liebst du die Schmeicheleien ja schon.
Ja.
Und die Komplimente.
Unbedingt, ja.
Und du willst nicht, dass man dir sagt, was man denkt.
Nicht ausschließlich. Ich möchte schon gern die geschönte Version davon haben.
Genau. Und da unterscheidet sich das Tier auf jeden Fall sehr von
das
dir.
Stimmt. Ja, absolut. Das glaube ich auch, ja.
Was rumpelt und pumpelt in meinem Kopf herum?
Ich wollte eigentlich von dem Tier auf das Gerumpel kurz kommen, denn in dem Text ist ja das Tier interessanterweise dargestellt, oder zumindest in einer Version des Textes so dargestellt, dass es so einen Elefantenrüssel hat. Und das Interessante
ist... Du hast schon wieder den anderen Text gelesen.
Ja, deswegen sage ich jetzt gerade in einer Version des Textes. Ist ja egal. Aber, aber das ist interessant, weil das einen so... Also mich so irritiert, weil wir stellen uns natürlich das Tier doch auf eine bestimmte Art und Weise vor. Und jetzt kommen wir zum Gerumpel.
Ich kann gleich sagen, in den Elefantenhosen hätte ich mich nicht
verliebt. Genau, wir wollen natürlich darüber sprechen, dass es nicht nur eine, sondern ganz viele Adaptionen von dieser Geschichte gibt. Und wir können natürlich jetzt auch nicht über alle sprechen, das ist auch ganz klar. Aber hätte ich jetzt tatsächlich eine Frage an dich erstmal. Ich gehe mal stark davon aus, dass du auch mit mindestens einer Version irgendwie Kontakt hattest.
Ich wollte gerade sagen, wir kennen auch nicht alle.
Nee, kennen wir auch nicht. Nee, das wollte
ich kenne vor allem und wahrscheinlich ausschließlich natürlich die Disney-Verfilmung.
Wann hast du die das erste Mal gesehen?
Nee, das weiß ich nicht mehr, aber ich habe sie sehr oft gesehen. Das war eine von vielleicht 5 Disney-Filmen, die wir zu Hause hatten und dementsprechend oft wurden die auch geguckt. So, es war ja nicht die Zeit von Streaming.
Ja.
Und das, also hat man ja das, was man hatte, exzessiv konsumiert, kann ich sagen.
Also ich weiß das auch noch sehr genau, wann ich diese Verfilmung zum ersten Mal gesehen habe. Und zwar nämlich als meine Cousine zu Gast war. Und die hatte den Film eben auch auf VHS. Und das war so, die waren dann immer so einmal im Sommer, waren die dann meistens so für 2 Wochen oder so zu Gast. Und ich glaube, die hat den Film quasi fast jeden Tag angeguckt.
Ach so. Und das sie jedes Jahr mitgebracht.
Nee, das war, glaube ich, ich erinnere mich jetzt schon so eher an eine Begebenheit, aber da ganz, ganz oft diesen Film angeguckt. Und da habe ich diesen Film natürlich auch gesehen. Und das ist ja sowieso so, dass Kinder ja sowieso dazu neigen, dann so Lieblingsfilme ganz, ganz, ganz oft zu gucken. Das ist ja das, was du jetzt auch, glaube ich, gerade gemeint hast, oder?
Also, naja, ich glaube, damals war es eher wirklich Aufgrund der begrenzten
Möglichkeiten, ja.
Also ich glaube schon, dass wenn wir mehr Filme gehabt hätten, dass wir dann auch den nicht so oft geguckt hätten, wie wir ihn so geguckt haben. Aber ja, ich weiß, was du meinst, also dieses Lieblingsding. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt einer der Filme war, die ich...
Okay, aber du hast dich auf jeden Fall in das Tier verliebt, ja?
Also ich muss sagen, ich war natürlich sehr auch identifizierungsmäßig sehr bei der Belle. Aber in dem Film ist es ja so, dass sie die einzige Tochter ihres Vaters ist. Und was ich halt in dem Film total geliebt habe, wo ich auch sofort wieder dran gedacht habe, als wir jetzt besprechen wollten, bevor ich den Text gelesen habe, und auch schon traurig war, dass es nicht so ist,
Der
Vater, der ist ja so eine Art gescheiterter Daniel-Düsen-Trieb in dem Film. Also er ist ja so ein Erfindertyp, so ein schrulliger alter Wirrwarr. Und der, ich finde den halt so sympathisch in seiner ganzen Verwirrtheit irgendwie. Und ja, halt in diesem, das wird halt dieses Genie, Erfindergenie-mäßige so ein bisschen karikiert.
Ja.
Und das mag ich halt auch sehr. Und da kommt es natürlich dann auch viel mehr so raus, dass sie halt deswegen auch um ihn besorgt ist, weil die Dorfbewohner ihn schon als verrückt abstempeln und so. Und sie übernimmt dann halt die Verantwortung für ihn dadurch auch immer mehr, verstehst du?
Ja.
Aber er halt auch so in seiner eigenen Welt lebt und so.
Ja.
Und da finde ich das ganz schön gezeichnet, quasi, die Figuren da.
Aber
und da versteht man das auch mehr.
Aber was macht dieser Film besser, sage ich jetzt mal, aus unserer Perspektive als das Märchen, dass wir da irgendwie für beide Figuren mehr Verständnis haben? Also ich habe den Film jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr in der Vorbereitung angeguckt, aber weißt du das noch, was dich da angesprochen hat? Weil wir fanden jetzt beide beim Lesen so, dass sowohl Belle als auch das Tier irgendwie schwierige Figuren sind.
Naja, in dem Film ist sie nicht so gefügig. Also zum Beispiel gibt es ja da diesen widerlichen Gaston, wenn du dich erinnerst, der sie auch die ganze Zeit heiraten will und sie das immer ausschlägt und so. Mhm. Also da steht sie ja schon eher zu dem, was sie möchte. Und da wird sie jetzt auch nicht so als Sklave, quasi als Haussklave mehr oder weniger, sondern halt, da hat sie ja zu Hause auch die Bücher. Und da muss ich sagen, die haben so ein... Ich glaube, die haben schon zu Hause so ein Bücherregal mit so einer Leiter dran. Und das hat mich zum Beispiel auch mal sehr... Also es war immer mein Traum, dass ich auch mal ein Bücherregal mit Leiter haben möchte, weil das so schön aussah in dem Film immer. Also wie gesagt, ich finde halt dadurch, dass der Vater so aus der Welt gefallen in seinem Erfindungsding da so ist und die sich alle über ihn lustig machen, wird er halt so klein gezeichnet, dass man irgendwie versteht, dass sie sich um ihn sorgt und dass sie ihn da nicht alleine hinschickt. Und ich glaube, in dem Film ist es auch nicht so, dass sie sich, also dass er da heimkommt, sondern sie geht ihn doch suchen, nachdem er ist doch dann eingesperrt und dann... sieht sie ihn da in einem Käfig oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sagt sie halt, ich bleib hier und lass meinen Vater gehen und so. Also ich finde, es ist einfach nachvollziehbarer geschildert irgendwie.
Ja, 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 auf jeden Fall.
Ich weiß noch ein paar Parallelen, was im Film so ist wie in dem Text. Also eines der Sachen, die halt gleich sind, ist ja dieser Zauberspiegel. Das ist ja nicht der erste Zauberspiegel, der uns im Märchenkontext begegnet. Aber der hat ein bisschen... eine schönere Funktion in dem Märchen, ne? Diese Verbundenheit mit dem Vater. Und das hat ja, finde ich, auch was von diesem Gedanken, das Gestorbene, weil die halten sie ja auch so ein bisschen für gestorben eigentlich in diesem... Also ich denke, der Vater und die Schwestern gehen ja nicht davon aus, dass sie das überlebt hat in dem Schloss.
Ja.
Und da gibt es ja eben diesen Gedanken, dass Gestorbene auf uns runtergucken können oder halt sehen können, was wir tun. Und das finde ich halt auch ein bisschen umgesetzt, dieser Gedanke, weil dann ist das ja dieses Beobachten aus der anderen Welt sozusagen. Mhm. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz nett, wobei das ja auch immer nur ganz kurz ist und dann verschwindet das Bild wieder. Ne?
Ja, ja.
Und das Zweite, was im Film ist, aber nicht im Märchen, ist ja diese Blume, die verwelkt, diese Rose.
Ah, okay.
Und also da ist halt, also dieser Gedanke, dass Rosen wichtig sind für das Tier, das ist schon ein Märchen.
Ja.
Aber im Film ist das ja dann umgesetzt mit dieser Rose im Glaskasten, die dann immer ein Blatt verliert. Und ich weiß gar nicht, in welchem Rhythmus, wie lange. Auf jeden Fall muss er ja sie gewonnen haben, bis diese Blume komplett verwelkt ist.
Stimmt, genau. Und das ist tatsächlich in der Geschichte nicht drin, gell? Also es ist auch
jetzt
eine zeitliche Frist, ist gar nicht angedeutet, oder? Nur als sie dann zu Besuch nach Hause fährt.
Genau, diese Frist ist halt ein Märchen, mit diesen 7 Tagen, die sie dann nicht einhält.
Und irgendwie das Tier, obwohl es ja das Biest ist, ist, also es wirkt nicht so abstoßend eigentlich, gell? Es ist ja auch nicht so dass man es jetzt optisch jetzt komplett schlimm findet, sonst wirkt ja schon ein bisschen kuschelig von Anfang an.
Ich weiß es gar nicht. Also ich finde am Anfang schon mit diesen Zähnen, diesen Art Vampirzähnen, ja, und so. Ich finde schon, dass es auch ein bisschen gruselig ist am Anfang. Aber
da ist es
natürlich
auch,
sobald du den, ja, Film einmal gesehen hast, dann hast du diesen ersten Eindruck ja dann nicht mehr,
genau,
beim zweiten Mal
gucken. Ja, ja. Und ich glaube, du hast auch recht, dass so diese, wie es eingeführt wird, natürlich schon auch ein bisschen gruselig ist. So, aber halt eigentlich, ich finde jetzt das Design selbst von dem Tier eigentlich, wow, eigentlich ganz, ganz süß. Zum Teil.
Wieder grüffellos ein bisschen.
Ja, ach ja, wieder grüffellos. Du hast völlig recht. Es ist ein bisschen wieder grüffellos, ja.
Ja.
Ja. Ja, und es gab jetzt dann 2017 gab es ja nochmal eine Realverfilmung, also eigentlich ein Remake von dem Zeichentrickfilm. Hast du das gesehen?
Nein.
Mit Emma Watson, was auch immer so ein bisschen zweischneidige Geschichte ist, diese Trickfilme dann nochmal als Realfilm zu machen, weil das Problem ist ja, dass das ja dann trotzdem so ein bisschen Musical-Filme sind und die singen ja dann auch die Original-Songs so aus dem Zeichentrickfilm. Aber ich finde, es funktioniert irgendwie so mittel, wenn das alles so ein bisschen in Anführungszeichen realistisch sein soll.
Aber da kann ich gleich auch noch was zu sagen.
Ja, bitte.
Das ist was ich als Kind schon bei den Disney-Filmen oft nervig fand. Also klar, es gibt in jedem Disney-Film so ein paar Lieder, die man wirklich gerne mag.
Ja.
Aber alle anderen sind so ja, auf den Geist ja, gegangen.
Ja, ja.
Ich habe immer nur gehofft, dass bald dieses Lied vorbei ist. Und heute weiß ich das mehr zu schätzen. Auch die Animationen wären, da sind ja dann oft so ganz irre Szenen und so. Ja, also ja, halt ab von der Handlung. Und das weiß ich natürlich aus künstlerischer Perspektive jetzt anders zu schätzen. Das ja, war ja damals auch noch gezeichnet alles und so, ja, muss man ja auch sehen. Aber damals, das war einfach nur nervig. Also diese Lieder, da hätte ich auf 90% verzichten können. Aber bei Schön und das Biest natürlich nicht auf dieses Ende mit dem Tale as old as time. Mhm. Das höre ich ja heute noch gerne, okay, wenn ich mich in so eine romantische Stimmung rein verglücken will.
Ja,
ja.
Und es gab, glaube ich, ein Lied, das mochte ich, glaube ich, ganz gerne. Das ist so eine Abwaschszene von Tassilo, glaube ich. Tassilo mochte ich sowieso sehr gerne. Weil,
oh ja.
Das war so, glaube ich, mein Lieblingscharakter. Und ich glaube, da gab es so eine ganz witzige Szene, wo die so abwaschen, wenn ich das jetzt so ganz halb abgespeichert habe. Das müsste ich mir nochmal bei YouTube nachgucken. Aber ich glaube, das mochte ich irgendwie gern.
Ja, ich mochte auch die Teekanne und die Tassilo auch gerne. Und das gibt es ja auch heute zu kaufen mittlerweile als Geschirr wirklich. Ja. Und ich bin immer wieder kurz davor, das zu tun. Und dann denke ich wieder, nein, was machst du damit?
Aber wenn die für dich den Haushalt machen, dann lohnt sich das doch.
Dann würde ich natürlich, da müssen wir noch ein bisschen auf das Update jetzt warten. Okay. Aber dann schlage ich zu.
Ja, dann gibt es bestimmt irgendwie eine App dafür und dann machen die das alles.
Richtig cool, ja.
Ja, okay. Aber jetzt müssen wir noch den Bogen schlagen zu der neuesten Adaption, die jetzt wahrscheinlich auch vielleicht der oder die eine oder andere jetzt kürzlich gesehen haben. Wie bewandert bist du im Witcher-Universum?
0,0.
Okay. Ich bin jetzt auch jetzt kein Experte, aber wir, glaube ich, müssen kurz darüber sprechen auf jeden Fall. Eigentlich ist ja der Witcher eine Romanreihe von dem polnischen Autor und jetzt versuche ich ihn richtig auszusprechen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man ihn richtig ausspricht. Andrzej Sapkowski, spricht man das so aus?
Sapkowski? Ja, absolut. Bestimmt. Ich bin ja Expertin.
Ja. Okay. Genau, eine Romanreihe, die eben ganz oft, und deswegen passt das halt auch so gut in unseren Shortcast, ganz oft Motive eben aus Märchen nimmt und denen eine neue Wendung gibt und irgendwie eine neue Frage dran koppelt oder es zeitgemäß verpackt oder eben oft auch in Verbindung mit moralischen Fragen bringt. Und dann gab es diese Computerspiele und eben jetzt auch die Serie. Und in dieser Romanreihe gibt es eine Kurzgeschichte mit dem Namen Ein Körnchen Wahrheit. Und das ist auch das Vorbild für die erste Folge der zweiten Staffel der Serie, die jetzt angelaufen, angelaufen kann man nicht sagen, weil man kann jetzt eben alles auf Netflix gucken. Das ist aber jetzt so um Weihnachten rum passiert. Also die zweite Staffel ist jetzt auf Netflix. Und die Verfilmung dieser Kurzgeschichte Ein Körnchen Wahrheit ist eben auch mit dabei. Und diese Kurzgeschichte bedient sich da eben bei der Schönen und das Biest, ist aber natürlich auch so ein bisschen anders. Also das ist so eben genau dieser Transfer sozusagen, diese Geschichte aus dem Märchen zu nehmen, aber den dann eine andere Wendung zu geben. Da begegnet der Hexer, also Geralt, einem Charakter namens Nivellen, ich weiß aber auch nicht, wie man den ausspricht, der in ein Monster verwandelt ist oder in ein Tier verwandelt ist und dort heimlich mit einer Vampirin zusammenlebt. Und Geralt weiß das erstmal nicht, dass diese Vampirin da auch bei diesem Monster lebt und findet es dann erst heraus. Und dann gibt es natürlich dann auch eine dramatische Wendung, in deren Verlauf dann das Monster stirbt. Und so ein bisschen ist das quasi eine, ja, eigentlich die Idee umgedreht, was ist eigentlich, wenn sozusagen Bell es nicht schafft, das Tier zum Menschen zurück zu verwandeln oder das Tier nicht wieder zurück zum Menschen wird, sondern umgekehrt eigentlich die Schöne eben auch ein Monster wird oder ein Monster ist. Und so ist es dann eben eigentlich in dieser Serie oder in dieser Folge ist eigentlich die Schöne eben dann auch ein Monster. Und es gibt eine Auflösung, aber eben nur dadurch, dass es dann eben dann zum Tod der Schönen kommt.
Also opfert sie sich wieder.
Nee, sie wird geopfert, weil Geralt bringt sie um. Okay.
Und sind diese Folgen in sich abgeschlossen oder muss man da die erste Staffel gucken, dass man das versteht? Oder?
Also die Folge funktioniert ganz gut eigenständig, weil das ja eben ja auf dieser Kurzgeschichte basiert. Grundsätzlich gibt es schon so einen Staffelbogen. Die zweite Staffel ist, glaube ich, noch kontinuierlicher erzählt als die erste. Die erste hat ganz viel so Handlungs- und also Raum- und Zeitsprünge. In der zweiten Staffel ist es, glaube ich, alles ein bisschen linearer erzählt. Aber grundsätzlich gerade diese Folge funktioniert eigentlich sehr gut, auch eigenständig. Also kann man auch, wenn man jetzt sonst jetzt nicht knietief ins Witcher-Universum eintauchen möchte, kann man sich das angucken. Ist ganz schön. Ich glaube, dass insgesamt so die erste Staffel positiver besprochen wurde als die zweite. Aber mir hat es gut gefallen, muss ich sagen.
Ach, wie gut, dass niemand weiß.
Oh, du wolltest noch was erzählen über Bedeutungen wahrscheinlich, oder?
Genau, ich habe noch so ein paar Wörter rausgeholt aus dem Text. Und zwar wird hier das Wort toll in dem Text mal in dem alten Zusammenhang oder in der alten Bedeutung verwendet.
Im Sinne von verrückt oder was heißt das?
Genau, also alle Welt toll zu machen.
Ja.
Und
wie
da
Tollwut,
ich,
oder?
Ja, ich glaube, Tollwut hat, ja. Also genau, ich habe hier ein Zitat aus einer Glosse von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Und da steht, das Adjektiv toll ist ein Wort germanischen Ursprungs und hat im Laufe der Jahrhunderte eine erhebliche Bedeutungsveränderung erfahren. Ursprünglich bezeichnete es einen Zustand geistiger Verwirrung. Im deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm, die natürlich heute auch nicht zu kurz kommen sollen, heißt es, des Verstandes und Bewusstseins beraubt und danach sich gebärdend. Heute hat toll dagegen meistens die Bedeutung großartig, wie ein toller Film.
Ja.
Diese Bedeutungsentwicklung ist durchaus nicht ungewöhnlich und betrifft in ganz ähnlicher Weise Wörter wie irre und wahnsinnig.
Aha, okay.
Genau, aber irre, finde ich, ist noch mehr dieser Kontext auch mit verrückt heute.
Genau.
Und bei wahnsinnig eigentlich auch. Aber bei toll ist es schon sehr ungewöhnlich, dass man das heute noch als verrückt benutzt.
Das stimmt, weil bei irre und wahnsinnig, da denkt man das immer mit, die ursprüngliche Bedeutung.
Genau.
Und bei toll eigentlich nicht.
Aber ich fand es auch schön, dieses von den Brüder Grimm, dass sie nicht nur sagen, des Verstandes beraubt, sondern auch und danach sich gebärden. Weil das zeigt halt dieses auffällige Verhalten so ein bisschen mehr an, oder?
Ja, absolut.
Genau. Und dann habe ich noch ein zweites Wort, was mir ein bisschen komisch aufgestoßen ist. Und zwar sagt der Prinz dann, als er verwandelt ist, eine boshafte Fee hatte mich verwünscht, so lange unter dieser Gestalt zu bleiben, bis ein schönes Frauenzimmer sich's gefallen ließe, mich zu heiraten. Und ich finde dieses Wort Frauenzimmer, ich habe dann überlegt, gibt es da ein Pendant für Männer dafür? Nein, oder?
Mannsbild.
Mannsbild, okay.
Aber es ist keine Raummetapher damit.
Eben, also Frauenzimmer, ich fand das so komisch. Also ich kenne das Wort natürlich auch in so einem Zusammenhang, aber trotzdem ist das mir noch so aufgefallen. Und dann dachte ich, woher kommt das eigentlich?
Damit kannst du dich nicht identifizieren mit dem Begriff. Also
irgendwie,
du möchtest nicht als Frauenzimmer
bezeichnet werden. Irgendwie nicht.
Okay.
Als Frauenzimmer bezeichnete man an Höfen des 15. Jahrhunderts den gesamten Hofstaat einer adligen Hausherrin sowie ihre Gemächer. Dazu konnten mehr als 50 Personen beiderlei Geschlechts gehören. Der Frauenhofstaat wurde oft getrennt von dem des Mannes geführt und durch eine Frauenzimmerordnung geregelt. Mhm. Der Begriff Frauenzimmer wird seit dem 17. Jahrhundert auch auf einzelne Frauen angewandt. So lautet eine bekannte Moritat, die häufig von Bänkelsängern vorgetragen wurde: Sabinchen war ein Frauenzimmer.
Aha.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird der Ausdruck nur noch historisierend oder regional in der Umgangssprache gebraucht.
Okay.
Und ich finde es aber trotzdem immer noch seltsam, das dann auf eine Person anzuwenden, mhm. irgendwie der Gedanke.
Ja, mein Körper ein Zimmer.
Ja, irgendwie das
komisch,
ist so eine komische Überhöhung und gleichzeitig auch herabwürdig.
Ja, ich weiß also, genau, was du meinst. Ja.
Es ist so verdinglicht, also objektifizieren und gleichzeitig so Frauenzimmer, so vornehm irgendwie. Ne? Ja, und dann ist mir noch aufgefallen, das hat aber jetzt nicht so viel mit der Wortherkunft zu tun. Also die Schwestern werden ja da zu diesen Bildsäulen. Und das hat für mich auch so dieses zur Salzsäule erstarren. Und das hat ja einen biblischen Kontext.
Mhm.
Irgendwie ist das aus der Geschichte von Lot.
Ja,
aber ich habe mich da jetzt nicht tiefer mit befasst. Ich
ja, gibt es tatsächlich, das steht auch auf Wikipedia, so mehrere so biblische Bezüge, aber die müssen wir jetzt nicht noch herausarbeiten.
Aber was ich mich halt gefragt habe, ob das jetzt wirklich im Sinne der Schönen ist, dass jetzt ihre Schwestern da vor dem Schloss stehen, das finde ich irgendwie, also mir würde das nicht gefallen, in einem Haus zu wohnen, wo da irgendwie lebendige Menschen zur Bildsäule erstarrt davor sind.
Etwas makaber.
Da hätte ich bei jedem Eintritt dann irgendwie so ein mulmiges Gefühl, glaube ich.
Warum nur?
Ja.
Okay, wollen wir zur Frage weitergehen?
Spieglein, Spieglein an der Wand.
Ich hätte eine Frage für dich und zwar gibt es da auch wieder einen Bezug natürlich zu unserer Geschichte.
Ja.
Als der Vater nämlich das erste Mal im Schloss ist, da ist es ja so, dass haben wir irgendwie auch noch gar nicht drüber gesprochen. Also es ist ja so, dass das Schloss ihm leer erscheint und eigentlich nur irgendwelche wunderlichen Dinge da vor sich gehen, dass er halt essen steht und niemand ist da und Dinge scheinbar für ihn auch da sind, obwohl niemand ihn eingeladen hat und so. Und da bedient er sich ja dann auch. Zum Beispiel nahm er ein junges Huhn, welches er mit zwei Bissen und mit Zittern verzehrt. Und ein anderer Punkt ist auch, dass er auch einige Gläser Wein trank. Und da er dadurch kühner geworden war, so ging er aus dem Saale und durch viele große möblierte Gemächer.
Ja.
Und da ist jetzt meine Frage an dich, ob du dir schon mal Mut angetrunken hast.
Du meinst bewusst sozusagen?
Ja.
Und
sei es nur, um in der Disco zu tanzen.
Oder? Ja, also sowas ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das... Ich muss jetzt von vorne erzählen. Man, wie du sagst, ja genau, wenn man in der Disco tanzt, macht man das ja oft, dass man dann irgendwie davor irgendwie Alkohol trinkt oder so, in einem gewissen Umfang. Man macht das auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Konzert spielt oder so. Und dann ist schon so, dass man da gern auch mal davor ein Bierchen schon mal trinkt, einfach so ein bisschen, um in die Stimmung zu kommen, ein bisschen lockerer zu werden. Lockerer zu werden, genau. Aber ganz wichtig und unbedingt zu beherzigen, ist die wichtige 2-Bier-Regel. Also nicht mehr als 2 Bier vor dem Konzert. Das ist tatsächlich ganz wichtig, weil es ist tatsächlich schon mal passiert, dass ich aus Versehen vor dem Konzert wirklich echt zu viel getrunken habe. Das hätte ich nicht tun sollen. Und das Konzert war ganz, ganz schlecht und ich schäme mich noch heute dafür. Okay. Also wirklich, es ist, also ich habe Albträume von diesem Konzert, weil ich war wirklich so schlecht. Also man kann es leider nicht anders sagen. Es war gar nicht so, dass ich mich so betrunken gefühlt habe. Und danach habe ich mich auf einmal sogar stocknüchtern gefühlt, als es dann fertig war. Aber währenddessen hatte ich das Gefühl, ich bin komplett unkoordiniert. Ich habe auf einem Set von jemand anderem spielen müssen. Also es war nicht mein eigenes Schlagzeug. Und ich war da nicht richtig drauf vorbereitet. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht hatten wir auch gar keinen Soundcheck, das weiß ich alles nicht mehr. Aber es war dann tatsächlich so, dass das Set so irgendwie anders aufgebaut war, als ich das daheim habe, dass ich meine Becken nicht erwischt habe. Ich habe irgendwie regelmäßig daneben gehauen. Und es war ganz, ich weiß nicht, möglicherweise müssen wir das jetzt kürzen, wie detailliert ich das jetzt ausführe. Also das war, eigentlich ist die Moral von der Geschichte, macht das nicht. Und mehr als 2 Bier vor dem Konzert ist keine gute Idee.
Und hast du dann, als du stocknüchtern warst, direkt auf den Schrecken nochmal nachgekippt?
Nee, eigentlich nicht. Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich danach dann eher so mit einem ganz schlechten Gefühl nach Hause gegangen bin, weil ich gedacht habe, nee, das ist scheiße. Also so, wenn man einfach das nicht abrufen kann, was man eigentlich könnte und dann grundsätzlich ja nicht nur die eigene Performance schlecht ist, sondern die der anderen auch übrigens, da war ich auch nicht der Einzige. Da gab es noch mehr Leute, die vielleicht eher ein Bier weniger hätten trinken können. ja, also da muss man sich einfach ein bisschen am Zügel reißen.
Und ist es auch was ihr regelmäßig nochmal aufleben lasst? In
gemeinsamer Nee, es ist mir Gott sei Dank verziehen. Also das rechne ich auch meinen damaligen Bandkollegen auch sehr hoch an, dass sie mir es jetzt nicht großartig nachgetragen haben. Das war auch.
Aber auch nicht in dem humorvollen Sinn, dass dann auch mal so, ach ja.
Naja, ich meine, ich glaube, das ist schon allen wohl bekannt, die Geschichte. Aber es war, also ich habe es jetzt nie als so schlimm empfunden. Ja, ich habe auch eine Frage für dich. Und zwar, eigentlich darfst du dir eine aussuchen, je nachdem, welche dir besser gefällt. Mhm. Oder du beantwortest beide, wenn dir jetzt gleich was zu beiden einfällt. Ja, ich frage dich einfach mal.
Ja.
Und zwar, wir haben ja jetzt über die Charaktereigenschaften der Schönen gesprochen.
Mhm.
Und jetzt würde mich interessieren, ob dir eine konkrete Situation einfällt, wo du dich so verhalten hast wie die Schöne, also dass du deine eigenen Anliegen komplett zurückgestellt hast für andere. Oder, wenn das besser ist, wo du dich komplett anders verhalten hast, sondern wo du dich für sozusagen die Anliegen anderer hättest entscheiden können, aber du in einer konkreten Situation gesagt hast, nee, jetzt bin ich dran und mich interessiert jetzt, oder ich gebe meinem Anliegen sozusagen den Vorrang.
Das ist ganz schön fies. Also die erste Frage, da habe ich sogar schon drüber nachgedacht, im Kontext von
Hast du damit gerechnet, dass diese Frage
kommt? Nee, gar nicht. Aber ich habe trotzdem überlegt, ob ich das erzählen soll und habe mich eigentlich dagegen entschieden.
Okay.
Und es gibt nämlich eine ganz konkrete Geschichte, wo ich mich da total so fühle.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch so, wo ich mir selber das nicht abnehme. Also wo ich selber so denke, habe ich das wirklich deswegen gemacht oder habe ich das auch gemacht, um mich besser zu fühlen?
Mhm.
Also um mich halt zu oder halt um... Weißt du, also man kann ja was Gutes tun,
aus verschiedenen
wirklich,
Gründen.
Weil man das so fühlt oder weil man das so möchte. Und man kann aber auch was Gutes tun, um nicht, um dann sagen zu können,
ich
habe das sehr gut gemacht.
Ja. Und also, manchmal auch vor sich selber.
Also, und auch aus anderen Gründen und es dann aber so darstellen, als hätte man es deswegen gemacht. So. Okay. Und da bin ich mir eben selber gar nicht sicher. Ich versuche mal quasi die Begebenheit so zu erzählen, dass es vom Sinn her unverändert ist, aber dass es verfremdet ist für alle, die es hören.
Ja.
Genau, ich hatte vor, eine schöne Geburtstagsfeier zu feiern.
Ja.
Und habe mir da schon Gedanken gemacht, wie ich das machen will und so. Und dann habe ich erfahren, dass eine Person, von der ich wusste, dass sie oft mich so als Konkurrenz betrachtet.
Ja.
Und da viel Energie aufwendet, da uns zu vergleichen und so. Dass die eben auch kurz vorher eine Feier hat. Und wir haben viele gemeinsame Leute, die wir da hätten eingeladen, wahrscheinlich sogar gegenseitig und so.
Mhm.
Und da habe ich dann eben doch wieder Abstand davon genommen, diese Feier zu feiern, weil ich Angst hatte, dass halt diesen Konflikt noch weiter anschürt. Und habe dann auch einem sehr engen gemeinsamen Bekannten quasi erzählt, dass ich das aus Rücksicht auf diese Freundin mache, was ja irgendwie auch nur halb wahr ist, weil ich habe es ja auch aus Rücksicht auf mich wahrscheinlich mitgemacht.
Du wolltest auch den Konflikt nicht einfach, oder?
Genau, ja. Und ich wollte den Konflikt nicht und vielleicht hatte ich auch Ja, also ich hatte bestimmt auch andere Gründe, warum ich das dann verworfen habe und habe es dann aber so voll darauf geschoben und mich so ein bisschen vielleicht auch zu gut dargestellt damit, weißt du?
Okay.
Also das würde ich auf die erste Frage antworten. War das jetzt gut beschrieben?
Ja, finde ich sehr gut. Sehr gut und nachvollziehbar.
Okay.
Willst du die zweite Frage beantworten oder weil eigentlich
Warte mal, die
durftest du dir
zweite
eine
Frage war
aussuchen.
Genau andersrum,
Ja.
dass ich gewusst habe, es wäre rücksichtsvoller,
Ja.
jetzt was zu tun.
Ja, oder du könntest jetzt einem anderen Anliegen den Vorrang geben, aber entscheidest dich für deines.
So ganz bewusst, höchstens im Sinne, also bei so Kleinigkeiten, dass man sagt, so für die eigene Familie oder für die eigene Tochter jetzt, ne, dass man halt da eigentlich ständig im Konflikt ist, dass man genug sein will, dass man eigentlich als Mutter oft nie genug ist gefühlt, halt das, und dass man aber sich auch Zeit für sich einfach nehmen muss. Und das ist aber ja dann auch wieder im Sinne im Endeffekt der Familie und des Kindes, dass man. Ich habe halt das Gefühl, in dem Kontext muss man manchmal einfach, gerade zum Beispiel auch in Corona-Lockdowns oder so, da einfach mal nur auf sich hören und das machen, woran man, wonach einem gerade ist, auch wenn das den anderen jetzt nicht passt. So.
Ja. Ja, das glaube
Aber
ich.
das ist jetzt auch nicht so mega egoistisch, finde ich, sondern das ist halt wirklich so selbstfürsorgemäßig. Und das zahlt ja dann wieder für alle ein, quasi.
Ja, aber so meine ich das ja auch. Also ich glaube auch wirklich, das ist ja genau das, was Bell eben zu wenig hat. Das ist das, was ja an Bell nervt, ist, dass sie es halt gar nicht macht und sich dass sie sich gar nicht um sich sorgt, so dass man sich denkt, jetzt passt doch mal ein bisschen auf dich selber auch auf. Und deswegen, ich finde das ja auch, also ich finde beides völlig legitim. Also etwas für andere zu tun und selber zurückzustehen, als auch sich eben auch mal, wenn man weiß, man gerät selbst in den Nachteil oder man tut etwas für andere, worunter man dann selber leidet. Das ist dann aber wieder das, was echt einfach ungesund ist. Und deswegen finde ich das völlig richtig. Dann lass uns doch jetzt zum Fazit kommen, oder?
Knüppel aus dem Sack. Das Fazit.
Also, ich finde es tatsächlich irgendwie eine schöne Geschichte. Ich finde es eine spannende Geschichte. Ich finde es natürlich ist auch eine wahnsinnig problematische Geschichte und über viele Sachen haben wir auch gar nicht gesprochen. Über so, wie heißt dieses, ist das Stockholm-Syndrom?
Das könnte man hier jetzt auch wieder anführen, ja, stimmt.
Genau, also eigentlich also na klar, natürlich sind da ganz viele problematische Teile auch mit dabei, aber grundsätzlich ist das einfach auch eine gute Geschichte. Und ich habe auch zwei Sachen rausgeschrieben, die ich jetzt eigentlich auch, sage ich jetzt mal, grundsätzlich erstmal positive Aspekte finde, auch so von der moralischen Seite her. Also erstens, dass die Schönheit für die Liebe nicht entscheidend ist eigentlich. Gut, bei ihrer Seite könnte man streiten, wobei das jetzt eigentlich auch nicht so erscheint, dass es jetzt nur ihre Schönheit sozusagen für das Tier das Entscheidende ist, oder?
Nee.
Eigentlich ist die Schönheit nicht entscheidend. Das Zweite
Nee,
ist.
die reden ja auch ganz viel miteinander. Das finde ich zum Beispiel einen sehr guten Aspekt, um mal kurz was einzuwerfen, was ich gut fand als Fazit, dass es halt viel eben über Literatur, über eben dieses tiefere Kennenlernen geht und auch nicht um Optisches und so.
Dadurch auch glaubwürdiger ist, so im Vergleich auch zu anderen Märchen, Love Stories, die wir auch schon hatten.
Genau, voll, ja. Dass sie sich langsam verlieben, quasi, oder sie sich vor allem langsam verliebt und so. Und dann halt auch nicht sofort ja sagt, sondern
Genau,
sehr
und
spät.
grundsätzlich ja auch die Bereitschaft, eigene Anliegen auch mal zurückzustecken, ja auch jetzt eben nichts passiert Schlechtes ist, nur eben in der Ausprägung, wie wir es jetzt hier sehen, ist es halt natürlich nicht gut. Und ja, dann sind eben auch viele nervige Passagen dabei, wo sie auch wirklich als Protagonistin echt, ja, wie du sagst, auch so ein bisschen etwas zur Weißglut bringen kann. Aber ja, grundsätzlich ist es eigentlich eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Ob es eine
Auf jeden
pädagogische
Fall.
Geschichte ist, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht. Aber spannend ist es
Ja,
schon.
aber das muss es ja auch nicht
Nee,
unbedingt sein.
finde
Ich
ich auch.
finde ja zu viel Pädagogik auch nicht gut. Ich finde halt, dass das Verhältnis zu den Schwestern, also dass die Belle halt einfach zu gut gezeichnet wird, weil ich ihr das auch nicht abkaufe einfach. Also, ja, also es ist ja nicht normal, dass man halt immer so reagiert, wie sie reagiert und dass sie nicht auch mal. Ich finde zum Beispiel, dass dann die Schwestern zu Salzsäule oder zu Bildsäulen erstarren, ist halt sehr hart. Und ja auch gar nicht in ihrem Sinne.
Ja.
Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so eine Folge daraus, dass sie, weißt du, das ist so wie, wenn man halt immer schluckt und dann überreagiert. So ja. kommt mir das ein bisschen vor.
Ja.
Und dann wäre es ja für alle gesünder, sie würde sich halt früher mal irgendwie ein bisschen zur Wehr setzen oder halt auch mal was aktiv tun, um da nicht so in dieser Rolle zu sein. Ja. Und die Schwestern, also die tun mir ein bisschen leid teilweise auch, muss ich sagen. Genau, aber so, ich finde es auch, ich finde es spannend, ich finde es ein bisschen schade, also weil ich halt den Film natürlich zuerst kannte, finde ich halt diesen Aspekt mit dieser verwelkenden Rose, der macht es halt noch ein bisschen spannender, finde ich, oder dieser Zeitablauf, da haben sie es im Märchen, hätten sie es da noch ein bisschen besser, finde ich, darstellen können mit diesen 7 Tagen, Also ich sag mal, das wäre eine Chance gewesen, da noch mehr Spannung aufzubauen. Und das haben sie, finde ich, in dem Text nicht so gut hingekriegt. Mhm. Also ich finde, da haben sie so ein bisschen schriftstellerisch eine Chance vertan.
Ja, absolut.
Aber grundsätzlich finde ich es auch eine coole Geschichte. Und ja, ich glaube, wir haben ganz gut Fazit gezogen. Ich wollte noch sagen, dass wer jetzt so ein bisschen die Gebrüder Grimm vermisst hat in dieser Folge...
Okay.
Dass es auch eine Variante von diesem Märchen gibt, von den Gebrüdern Grimm.
Wirklich?
Und das heißt das Löwenäckerchen.
Ah.
Und da ist es so, dass die Verwandlung von diesem Prinzen immer nur tagsüber ist und er nachts der ganz normale Prinz ist.
Okay.
Aber es gibt noch viele andere Aspekte, die anders sind.
Aha.
Aber es zählt als Variante von der Schönen und das Biest.
Alles klar.
Wir hoffen, es hat euch heute gefallen und ihr könnt ja mal Feedback geben, wie ihr das findet, wenn wir ein bisschen auf andere Stoffe eingehen und was wir auch vorhaben, dass wir halt entweder modernere Märchen oder auch mal Geschichten, die jetzt nicht zu den Märchen gehören, uns vornehmen, die vielleicht auch nicht so bekannt sind, wie ihr das findet.
Schreibt uns gerne auf Instagram, auf Twitter, schreibt uns eine E-Mail an post@märchenschrottkast.de. Uns interessiert sehr, wie euch das Märchen gefallen habt, welche Verfilmung ihr kennt, welche eure Lieblingsverfilmung ist, ob wir vielleicht auch völlig falsch liegen, was unsere Einschätzungen angeht, zur Realfilmverfilmung mit Emma Watson zum Beispiel. Würde mich auch interessieren.
Und falls es jemanden von euch gibt, der den Gaston schön oder liebenswürdig fand, den möchte ich auch mal kennen.
Okay, also, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wenn ihr euch nicht in ein Biest verwandelt habt, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder beim Märchenschrottkast.